SRF 1.
«12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Der Bund verbietet den Pilatus-Flugzeugwerken die Tätigkeit in Saudi-Arabien und in den Vereinigten Arabischen Emiraten und reicht Strafanzeige ein. Geständnis im Fall des getöteten deutschen CDU-Politikers Walter Lübcke.
Nach dem, was ich gerade vom Generalbundesanwalt erfahren habe, sagt der Täter selbst, dass er ein Einzeltäter war. Aber damit ist die Aufklärung dieses politischen Mordes noch nicht abgeschlossen.
Sagt Innenminister Horst Seehofer und sagt damit auch, dass es noch einiges aufzuklären gibt im rechtsextremen Milieu. Von grün gesund bis rot ungesund, nun führt auch Nestlé das Ampelsystem bei Fertigprodukten ein. Und um 13 Uhr, Annemarie Huber-Hotz war gut 7 Jahre Schweizer Bundeskanzlerin und die letzten 8 Jahre Präsidentin des Schweizerischen Roten Kreuzes. Sie kann also vergleichen und ihr bleibt.
Die sich, dass es ein grosses Privileg war, nach der Tätigkeit im Bundeshaus noch können, eine wirklich sinnvolle Tätigkeit zu machen.
Tagesgespräch um 1 bei uns. Rendezvous mit Simon Loy, guten Mittag. Keine Geschäfte mehr in Saudi-Arabien und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Pilatus-Werke erhalten vom Außendepartement EDA ein Verbot. Und es kommt noch dicker für Pilatus. Die zuständige Stelle im EDA reicht bei der Bundesanwaltschaft auch Anzeige ein gegen den Flugzeughersteller. Informationen jetzt von Bundeshausredaktor Kurdin Vinzenz.
Angezeigt wird Pilatus, weil der Flugzeugbauer den Bund nicht richtig informiert haben soll. Darüber nämlich, dass Pilatus Mitarbeiter in der saudischen Hauptstadt Riad die Pilatus-Trainingsflugzeuge unterhalten lässt. Es geht um 55 solcher Flugzeuge, die Pilatus einst legal nach Saudi-Arabien geliefert hat und wo bis heute 12 Pilatus-Leute mit den Maschinen beschäftigt sind. Die Untersuchung hat jetzt ergeben, laut dem Außendepartement, dass Pilatus die Meldepflicht verletzt hat. Pilatus hat diesen Vorwurf zurückgewiesen. Rechtlich könnte also dieses mögliche Versäumnis zum Problem werden, wirtschaftlich schwerer für den Nidwaldener Flugzeugbauer, aber wiegt der politische Entscheid aus dem Departement für auswärtige Angelegenheiten. Die Verfügung, dass der Flugzeugbauer seine Tätigkeiten in Saudi-Arabien und in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo Pilatus offenbar in ähnlichem Umfang vor Ort ist, einstellen muss. Der Nidwaldner Ständerat Hans Wicki von der FDP aus dem Standortkanton von Pilatus kommentiert den Entscheid so.
Es ist ein gravierender Entscheid. Dieses quasi Embargo, das jetzt eine Amtsstelle ausgesprochen hat für den Staat Schweiz, das wird unglaublich massive Auswirkungen auf den Kanton Nidwalden, aber eben auch im Spezifischen auf die Firma Pilatus haben.
Die Begründung aus dem Departement von Bundesrat Gassis heißt, die Aktivitäten von Pilatus in den beiden Ländern seien nicht mit den außenpolitischen Zielen der Schweiz zu vereinbaren. Gemeint sein damit dürfte der Bürgerkrieg im Jemen. In diesem Bürgerkrieg zwischen der Regierung und Rebellen sind sowohl Saudi-Arabien als auch die Vereinigten Arabischen Emirate verwickelt. Saudi-Arabien führt das Militärbündnis an, das aus der Luft gegen die dortigen Houthi-Rebellen kämpft. Mehrere 10.000 Menschen sollen diesen Luftangriffen bisher zum Opfer gefallen sein. Pilatus hat jetzt 3 Monate Zeit, sich aus den beiden Ländern zurückzuziehen. Die Pilatus-Flugzeugwerke teilten in einer ersten Reaktion nur mit, sie würden den Entscheid analysieren und zu gegebener Zeit Stellung nehmen.
Direkt aus dem Bundeshaus, Kurdin Vinzenz. Nun Nachrichten in der Übersicht mit Julia Villino. Zuerst geht's um Cannabis.
Ärztinnen und Ärzte sollen ihren Patienten direkt Cannabis zu medizinischen Zwecken verschreiben dürfen. Zum Beispiel Menschen, die an Multipler Sklerose oder an Krebs leiden. Das will der Bundesrat. Er schlägt vor, dass das Betäubungsmittelgesetz entsprechend angepasst wird. Heute muss das Bundesamt für Gesundheit bei der Anwendung von Cannabis für jeden einzelnen Fall eine Ausnahmebewilligung erteilen. Ärzte müssen dabei darlegen, dass die Lebensqualität der Kranken schwer beeinträchtigt ist und keine alternativen Therapien möglich sind. Die Anzahl dieser Gesuche ist in den letzten Jahren stetig gestiegen. Der Europäische Gerichtshof hat die Regeln präzisiert, wie in den Städten Luftschadstoffe gemessen und bewertet werden sollen. Auf diesen Messungen beruhen etwa Fahrverbote für gewisse Fahrzeuge. Gemäß dem Urteil sind die Messstationen für Stickoxid und Feinstaub dort einzurichten, wo mit den höchsten Schadstoffbelastungen zu rechnen ist. Und werden die Grenzwerte auch nur an einer Messstation überschritten, so reiche das, um Maßnahmen zu ergreifen. Denn genau dort drohe auch eine Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung. Ein Durchschnittswert aller Messstationen in einem größeren Gebiet sei zu wenig aussagekräftig, heißt es weiter im Urteil. In Italien sind bei Razzien gegen die Camorra mehr als 100 Personen festgenommen worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurden gleichzeitig Besitztümer in Millionenhöhe von Mitgliedern der Mafia-Organisation beschlagnahmt. Zu den meisten Festnahmen sei es in einem Vorort der Stadt Neapel gekommen. Der Einflussbereich der Camorra erstreckt sich in Italien hauptsächlich auf Neapel und das Umland in der Region Kampanien. Ein Erdbeben der Stärke 6,2 hat die Küste von Costa Rica und Panama erschüttert. Das Epizentrum lag in der Grenzregion der beiden Länder, wie die US-Erdbebenwarte mitteilt. Über allfällige Opfer und Schäden liegen bisher keine Angaben vor. Korrigiert hat die Behörde die Angaben zur Tiefe des Bebens. Das Epizentrum lag demnach 26 Kilometer unter der Erde. Zuvor hatte sie eine Tiefe von 10 Kilometern angegeben. Im Kanton Basel-Landschaft werden ab dem Schuljahr 2020/21 alle Sekundarschülerinnen und Sekundarschüler mit einem persönlichen Tablet-Computer ausgestattet, ebenso sämtliche Lehrkräfte. Das hat die kantonale Bildungsdirektion mitgeteilt. Zur Umsetzung der IT-Strategie würden rund 7.500 Tablets angeschafft. Zusätzliches Geld sei dabei nicht nötig. In einem Produktionsgebäude des Fleischverarbeiters Bell in Basel ist es zu einem Chemieunfall gekommen. Es ist der dritte Vorfall in diesem Jahr. Weil ein Desinfektionsmittel ausgetreten war, mussten 4 Personen mit Atembeschwerden ins Spital. Die Mitarbeiter hätten zunächst vermutet, dass das giftige Gas Ammoniak ausgetreten sein könnte, teilte die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt mit. Bei 2 weiteren Vorfällen im April und vergangene Woche war jeweils Ammoniak ausgetreten. Im April mussten 13, vergangene Woche 12 Angestellte zur Kontrolle ins Spital gebracht werden. Im Kanton Zürich haben Betrüger eine Frau um 3,6 Millionen Franken erleichtert. Wie die Staatsanwaltschaft Zürich mitteilt, gaben sich Unbekannte bei der Frau als Polizistinnen und Polizisten aus und sagten, Täter hätten es auf ihr Erspartes abgesehen. Auch Angestellte der Bank seien involviert. Aufgrund laufender Ermittlungen dürfe sie mit niemandem darüber sprechen. Während 5 Monaten überwies die Frau immer wieder Geldbeträge an die angeblichen Polizisten, insgesamt 3,6 Millionen Franken. Das Wetter. Heute und morgen bleibt es sonnig und heiß, am späteren Nachmittag 34 bis 38 Grad, in der Nacht dann 20 Grad.
Es war Anfang Juni, da hat das Leben von Walter Lübcke ein jähes Ende genommen. Dem CDU-Politiker in der hessischen Stadt Kassel wurde in seinem Garten in den Kopf geschossen. Er starb kurze Zeit später im Spital. Lübcke war über Jahre Hetze und Drohungen ausgesetzt, weil er 2015 Flüchtlinge in Deutschland willkommen geheißen hatte. Jetzt gibt es in diesem Fall also ein Geständnis eines Mannes, der einen rechtsextremen Hintergrund hat. Peter Vögel in Berlin, was wissen Sie zur Stunde?
Was weiter noch bekannt ist, ist, dass der geständige Täter sagt, er sei ein Einzeltäter. Der Spiegel will zudem wissen, dass der Täter tatsächlich bewusst den Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke als Opfer ausgesucht hat, dass er an dieser Versammlung 2015 dabei war, als sich Lübcke mit Störefrieden anlegte und sagte, sie könnten ja auch Deutschland verlassen, wenn ihnen die humanitäre Hilfe nicht passe.
Ein Einzeltäter also, das hieß es ja auch schon früher von Seiten der Bundesanwaltschaft. Wie glaubwürdig ist das?
Das wollen die Behörden noch überprüfen. Es gibt ja verschiedene Fragen. Gibt es Mittäter, gibt es Helfer, Unterstützer? Gehört er zu einer Terrorzelle? Das muss abgeklärt werden. Und Zeugen haben ja in der Mordnacht 2 verdächtige Autos beobachtet. Aber selbst wenn er ein Einzeltäter war, es gibt immer noch ein Umfeld, vor allem im Internet. Seit 2009 war der Mann, der wirklich gewalttätig und rechtsextrem war, nach außen ein unauffälliger Familienvater. Aber im Netz hat er zu Gewalt aufgerufen. Dieses Umfeld gilt es aufzuklären. Vielleicht hat er allein gehandelt, aber Vielleicht hat ihn dieses Umfeld angefeuert und die Behörden sind nach diesem NSU-Fall, wo sie völlig versagt haben, gefordert. Die SPD hat heute kritisiert, dass die Überwachung von rechtsextremen Gefährdern weniger intensiv sei als die von islamistischen Gewalttätern und Gefährdern. Das könne doch nicht sein. Also hier ist Handlungsbedarf vorhanden.
Wie fließend ist denn der Übergang zwischen einem Wutbürger in Deutschland und einem Rechtsextremen?
Es gab schon immer gewisse Sympathien und ein gewisses Potenzial für rechtes Gedankengut in Deutschland. Das hat man wissenschaftlich seit den 1980er Jahren festgestellt. Was jetzt in jüngerer Zeit auffällt, ist, dass diese Abgrenzung von Bürgern, vielleicht auch Wutbürgern und zu rechtsextremen und rechtsextremen Gewalttätern verwischt wird. Das hat der Chef des Bundesverfassungsschutzes unlängst explizit beklagt. Das war auch bei den Demonstrationen in Chemnitz im vergangenen Sommer zu beobachten. Und interessant, der sächsische Verfassungsschutz schreibt, dass Rechtsextreme ganz bewusst versuchten, quasi normale Vereine zu unterwandern, für Vorstände zu kandidieren. Also ich denke, diese fehlende Abgrenzung einer bürgerlichen Mitte oder auch Bürgern, die Wutbürger sind und rechtsextremen Gewalttätern, die ist in Deutschland zurzeit verwischt.
Bleiben wir doch noch bei dieser rechtsextremen Szene in Deutschland. Wie sieht die aus, zahlenmäßig und auch punkto Organisation?
Zahlenmäßig sagt das Bundesamt für Verfassungsschutz, es gibt 24.000 Rechtsextreme, 12.000 sind gewaltbereit. Wenn man die Statistik anschaut, dann sind die rechtsextremen Gewalttaten wieder deutlich gestiegen seit 2015, seit dem dramatischen Flüchtlingsherbst. Was auch klar ist, die rechtsextreme Szene ist weniger hierarchisch organisiert, weniger in Parteienstrukturen wie in den 1990er Jahren. Es gibt mehr parteiungebundene Strukturen, es ist lockerer organisiert, vor allem im Netz. Man versucht, die bürgerlichen Proteste für sich zu vereinnahmen. Und ein wesentlicher Punkt noch, auch aus der analogen Welt, Musik und Konzerte, das ist ein wichtiges Bindeglied der Rechtsextremen. Es gab ja gerade am letzten Wochenende im sächsischen Ostritz ein solches Konzertfestival.
Live aus Berlin, Informationen von Peter Vögerli. Dankeschön. 12 Uhr und gleich 42 Minuten hier mit dem Ampelblick durch die Lebensmittelabteilung. Und danach im Rendezvous Mittag. Eine spannende Recherche aus Gmünden, warum Flüchtlingskinder in den Schulen der Asylzentren versauern. Und Peter in the Heat.
Das wäre natürlich toll, ja, ein paar Politiker in der Badhäusli, ja, mo, wieso nicht?
Inlandredaktor Peter Maurer unterwegs im heißen Bern, noch vor eins bei uns. Ja, wer mag schon das Kleingedruckte lesen hinten auf der Packung der Aufbackpizza? Wer all die Tabellen über Fette, gesättigt, ungesättigt, über Kohlenhydrate, davon Zucker, über Ballaststoffe, Eiweiße, über Salz? Die wenigsten mögen das, auch wenn die meisten von uns grundsätzlich schon noch so interessiert sind, was wir mit dem gekauften Fertigprodukt zu verdauen haben werden. Darum hat der französische Konzern Danone bereits ein Ampelsystem eingeführt, den sogenannten Nutri-Score, der einem auf einen Blick zeigt, wie es so um die Nährwertqualität von Fertigprodukten steht. Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé will nun nachziehen und die fünfstufige Farbskala von dunkelgrün bis rot auf seinen Produkten auch einführen auf Ende Jahr. Ich fragte Michael Beer, Leiter Lebensmittel und Ernährung im zuständigen Bundesamt, wie wichtig ist es, dass Nestlé nun mitzieht?
Ja, es ist im Interesse des BAVs, aber vor allem auch der Konsumentinnen und Konsumenten, dass möglichst viele Wirtschaftsteilnehmerinnen mitmachen, dass dieses Label eben gebraucht wird, dieses Kennzeichnungssystem und so möglichst auf vielen Produkten drauf ist.
Was ist jetzt an diesem System, diesem Nutri-Score, besser als an anderen Systemen, zum Beispiel dem britischen Ampelsystem?
Nutri-Score erfüllt die Kriterien, die wir als wichtig erachten, und das sind, es ist einfach, der Konsument, die Konsumentin sieht auf einen Blick, wo das Produkt einzustufen ist. Es ist eine Bewertung des gesamten Lebensmittels, also nicht nur einzelne Nährstoffe, und dann basiert es auf 100 Gramm, das heißt, die Vergleichsgröße ist immer gleich, und dementsprechend wirklich ein einfaches System, das den Konsumentinnen und Konsumenten eine Mehrinformation gibt.
Ist es denn nicht fast ein bisschen zu einfach?
Das System hat sicher seine Grenzen, aber in der Einkaufssituation, und für das ist es wirklich gedacht, nämlich wenn Sie vor einem Regal stehen mit 15 verschiedenen Joghurt, dann können Sie sehr einfach unterscheiden, welche sind wo klassiert. Und dann können Sie eine bewusste Wahl treffen. Das heißt, ich kann mich dann immer noch für einen Joghurt mit ein bisschen mehr Fett entscheiden oder ein bisschen mehr Zucker oder weniger. Aber ich muss nicht mehr Zahlen miteinander berechnen und verrechnen, sondern ich habe die Information auf einen Blick.
Kritiker sagen nun aber, die individuelle Ernährungssituation, die wird dabei nicht berücksichtigt. Was sagen Sie denen?
Das ist auch nicht überhaupt das Ziel von Nutri-Score. Es gibt weiterhin die Empfehlungen, was eine gesunde und abwechslungsreiche Ernährung ist. Das ist die Schweizer Lebensmittelpyramide. Dort sieht man, wie man sich ernähren sollte. Nutri-Score und andere Kennzeichnungssysteme, aber vor allem Nutri-Score, die sind wichtig beim Einkaufen, wenn Sie verschiedene Produkte haben und sich entscheiden wollen, will ich Joghurt A oder will ich Joghurt Z? Dort haben Sie eine Mehrinformation.
Oder zum Beispiel eben Aufbackpizza A oder Aufbackpizza Z. Sind denn Fertigprodukte, die ja besonders betroffen sind, eben von Nutri-Score jetzt dann nicht per se nicht zu empfehlen?
Nein, das ist nicht so. Man kann auch Fertigprodukte essen. Das Einzige, was ja auch die Lebensmittelpyramide zeigt, ist, man sollte nicht jeden Tag vom Gleichen essen. Man sollte auch nicht übermäßig essen. Man sollte Früchte und Gemüse bevorzugen. Aber bei Frühstückscerealen zum Beispiel ist die Auswahl so groß und dort gibt eben Nutri-Score den Konsumentinnen und Konsumenten eine einfache Information, dass sie bewusst wählen können.
Das heißt, ich kann dann auch sicher sein, wenn ich jetzt dunkelgrün wähle, dass ich wirklich ein gesundes Produkt habe.
Sie haben ein Produkt, das in der Kategorie gut abschneidet. Wenn Sie sich nur von grünen Produkten ernähren, das ist auch nicht unsere Empfehlung. Die Lebensmittelpyramide, das zeigt wirklich, von welchen Produkten Sie mehr essen sollten und von welchen weniger. Nutri-Score ist für den Vergleich in der Einkaufssituation. Sie können durchaus auch ein oranges Produkt essen. Es ist die Menge, die es ausmacht und da haben Sie dann eine Information, sollte ich da ein bisschen mehr oder eher ein bisschen weniger davon essen.
Wie geht das jetzt? Überprüft jetzt der Bund all diese Nestle-Produkte zum Beispiel und schaut, stimmt jetzt die Farbe wirklich überein mit dem, was in diesem Produkt drin ist?
Zuallererst liegt es an Nestle. Sie unterliegen der Selbstkontrolle. Das Lebensmittelgesetz gibt vor, dass Sie eben die rechtlichen Bedingungen einhalten müssen. Dann geht es ganz normal, wie die Lebensmittelkontrolle verläuft. Das ist nämlich der kantonale Lebensmittelvollzug, die Kantonschemiker, die solche Kennzeichnungen überprüfen werden. Aber das gibt es schon. Es gibt Bioprodukte, es gibt gewisse private Labels, die werden auch überprüft, risikobasiert, dort, wo man denkt, dass es Fehler geben könnte.
Das sagt Michael Beer vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen. Wie können Flüchtlingskinder am besten integriert werden? Graubünden setzt dafür auf spezielle Schulen in den Asylzentren. Die Idee, bevor die Kinder an die Volksschule wechseln, sollen sie die wichtigsten Dinge lernen. Doch jetzt üben Eltern von Flüchtlingskindern Kritik an diesen Schulen, weil sie sich Sorgen machen um die Zukunft ihrer Kinder. Stefanie Hablützel.
Gleich die ganze Familie ist ins Radiostudio gekommen. Wortführerin ist die 40-jährige Peri Hahn. Die Mutter bittet, nur den Vornamen zu nennen. Sie befürchte Repressionen aus ihrer alten Heimat. Neben ihr sitzen der Ehemann und die beiden Töchter.
I come from Turkey. I'm a physics teacher.
In der Türkei war Peri Hahn selber Lehrerin. Sie unterrichtete Physik an der Oberstufe. Die Familie flüchtete letztes Jahr, nachdem der Vater mehrmals inhaftiert wurde wegen seiner Nähe zur Gülenbewegung. Vor 7 Monaten fand die Familie Asyl in der Schweiz und wurde Graubünden zugewiesen. Im Gegensatz zu anderen Kantonen wohnen im Bergkanton alle Asylsuchenden in Heimen. Schulpflichtige Kinder besuchen dort einen internen Unterricht. Die Klassen sind klein. Primarschüler von der 1. bis zur 6. Klasse werden zusammen unterrichtet. Wichtigstes Ziel laut offiziellem Schulkonzept: Die Kinder sollen individuell gefördert und so auf die reguläre Volksschule vorbereitet werden, mit viel Deutsch und einer Einführung in das hiesige Schulsystem. Doch Peri Hahn zweifelt stark an der Qualität der Schule. Es finde kein richtiger Unterricht statt.
They give students book about math, about Deutsch. They have to learn by themselves.
Kurz, ihre Tochter würde mit den Büchern alleine gelassen. Andere Kinder besuchten den internen Unterricht seit mehr als 2 Jahren, ohne Volksschulniveau zu erreichen. Eine ganz andere Sicht der Dinge hat Marcel Sutter, Leiter des Bündner Migrationsamts. Kompetente Lehrpersonen würden die Kinder individuell fördern, erweise den Vorwurf der Mutter zurück. Die Rückmeldungen der Gemeinden, wo Kinder eingeschult wurden, seien positiv. Die Tradition dieser Minischulen am Bündner Asylzentren ist alt. Vor Jahrzehnten kam der Kanton zu den Gemeinden entgegen, die ein Asylzentrum im Dorf akzeptieren mussten, aber nicht noch alle Flüchtlingskinder in ihre Schule wollten. Heute stehe die Förderung der Flüchtlingskinder im Vordergrund. Das brauche je nachdem Zeit, sagt der Amtsleiter.
Das Problem ist, und die, die länger in diesen Schulen sind, 2, 3, vielleicht sogar einmal 4 Jahre, die haben einerseits das Problem von der Alphabetisierung, dass das nicht funktioniert, dass einfach das Deutsch zu wenig gut ist. Das ist eine Erfahrung, die wir haben. Und das Zweite, dass einfach die Traumatisierung, die da ist, eben schwierig ist und teilweise von der Leistungsfähigkeit eben sehr viele Schwankungen rum sind bei diesen Kindern.
Traumatisierte Kinder, die Schreckliches erlebt und Mühe mit Deutsch haben. Für einen anderen Vater, Davut, 36, Bauingenieur aus der Türkei, ist das ein problematisches Umfeld. Seit einem Jahr besucht sein Bub den Kindergarten in einem anderen Transitzentrum. Die Lehrpersonen seien zwar gut und würden professionell arbeiten, doch statt in der Schweiz anzukommen, habe sein Kind nur Kontakt mit Flüchtlingskindern. Sein 6-jähriger Bub leide darunter.
In this condition, my children will be not good educated socially, physically.
Am besten wäre die öffentliche Schule, ist Davut überzeugt. Die Auskunft des Heims, dass es für einen Übertritt zuerst einen positiven Asylentscheid brauche, habe ihn deshalb schockiert. Das könne Jahre dauern. Ein anderer Vater erfuhr im Elterngespräch, dass sein Kind die Heimschule mindestens 2 Jahre besuchen muss. Die offizielle Antwort des Migrationsamts lautet nochmals anders. Schriftlich heißt es zuerst, ein Übertritt würde frühestens nach 1,5 Jahren geprüft. Im Gespräch erklärt Marcel Sutter, ein Wechsel sei auch früher möglich.
Und wenn ein Kind nach einem halben Jahr bereit ist, dann kann es einen Wechsel in die Volksschule machen. Aber für das müssen Voraussetzungen erfüllt sein.
Mehrere Fachpersonen würden dafür ein Kind beurteilen. Der Stand des Asylverfahrens spiele keine Rolle, unterstreicht Marcel Sutter. Auch hier steht also Aussage gegen Aussage. Wie lange Kinder im Schnitt die Heimschule besuchen, dazu führt der Kanton keine Statistik. Was auffällt, knapp 90 Kinder besuchen eine der asylinternen Schulen. Mehr als die Hälfte, länger als 2 Jahre. Aktuell haben es nur 9 Kinder an eine öffentliche Schule geschafft.
Sie hören das Rendezvous am Mittagsservice Public seit über 51 Jahren. Die Schweiz schwitzt und die Temperaturen steigen weiter, lokal bis 38 Grad heute. Wasser ist gefragt, überall Wasser zum Abkühlen. Beim Wasserspiel direkt vor dem Bundeshaus zum Beispiel, wo sich die Kinder tummeln und verschwitzte Politiker vorbeieilen. Wasser ist gefragt, Wasser auch zum Trinken, zum Beispiel bei den Dachdeckern oben oder bei Straßenbauern unten. Peter Maurer auf einer heißen Spur durch Bern.
Ja, wo hat man das sonst? Das Regierungsgebäude und die Kinder dürfen so vordran betteln. Ja? Es ist so etwas Schönes.
Ja? Durch das Quietschen der Kinder und das Lachen macht es dann vielleicht so klein, dass die Politiker ein bisschen weniger weit weg sind. Sie ein bisschen näher am Volk. So.
Das sagen das Grossi und die Mutter vom kleinen Jerome und der Valerie. Hier bei den 26 Wasserfontänen auf dem Bundesplatz. Und wenn man es in dieser Bruthitze gerade von der Politik hat?
Das wäre natürlich toll, ja. Ein paar Politiker in den Badhäuschen, ja. Mal, wieso nicht?
Es darf gelacht werden, hier unter der größten Freilichtdusche der Schweiz. Politiker in Badehosen. Sie kommen zwar tatsächlich heraus, aber wie immer politisch korrekt gekleidet. Glättli, der Grüne und die beiden Volksparteiler Salzmann und Amstutz.
Ja gut, also ich glaube, Badhose Das habe ich hinter mir, oder?
Also jetzt gerade bei diesem Wetter ist es schon eine Versuchung, oder?
Ja, das wäre vielleicht eine Variante, aber die Temperaturen gehen hoch. Wir müssen nicht, was wir nächste Woche sehen.
Während Kleckli von drinnen erzählt.
Im Bundeshaus ist es definitiv kühler als vor dem Bundeshaus.
Nervt sich Amstutz, schon voll im Wahlkampfmodus, über das, wie er sagt, Riesentheater wegen Wetter und Klima.
Wenn es schifft, ist es nicht gut. Wenn es schön ist, ist es nicht gut. Wenn es kalt ist, ist es nicht gut. Wenn es heiß ist, ist es nicht gut. Also, nehmen wir doch das Wetter, wie es ist.
Hier auf dem Bundesplatz war am Morgen noch Merit. Seit 50 Jahren kommt Bäuerin Lehmann mit ihrer Ware. Obst, Gemüse, Beeren, Blumen.
Das Gemüse, ja, das fällt ja von Lampen, wenn es einfach wirklich eben länger nicht regnet. Aus 37 Grad ist, wenn er da meldet. Aber voilà, wir sind Sommer und wir sind in der Schweiz.
Daheim sei sie gerade am Jäten.
Gestern habe ich Kiffel abgelesen, Erbsen abgelesen, mehr Trübeli gemacht, ja.
Draußen, bei dieser Hitze, klar doch.
Oder Sonnencreme ist reich und einen Chap auf den Kopf und er hat es.
Die Arbeit macht sich schließlich nicht von selbst. Genau, sagt auch Regu, der Dachdecker bei seiner Bürz unten an der Aare im Mattequartier. Hier bei ihm auf dem Dach ist es tierisch heiß.
Ja, ja, weit über 40 Grad auf dem Dach. Ja, könnt ihr nachher noch mal schauen.
Wieso am Nachmittag?
Ja, also um die 3 Uhr so kann man über 60 Grad rechnen auf dem Dach.
Über 60 Grad? Wie geht's da einem Dachdecker nach einem solchen Tag?
Ja, Sturm und Kessel um Abend. Aber es ist, ja, was will man anders?
So kann man doch nicht arbeiten.
Ja, sagen das, super. Ja, nein, es ist ja so. Die Strassenbauer haben noch viel verschissener, oder? Die haben noch den heissen Belag.
Die Strassenbauer, zum Beispiel oben im Montbijou-Quartier. Stefan reißt mit dem Bnöbagger den Asphalt auf.
Ja, wenn es länger wärmer wird, auf einmal wird man einfach auch müde und man einfach auch nicht mehr so. Da habe ich immer Wasser da, das wird vom Chef zur Verfügung gestellt eigentlich auch. Wenn wir das alles leer haben, dann sage ich auf einmal so, jetzt kommt jeder Hort schnell zum Hydrant und dann, dass man einfach kurz den Körper ein bisschen kühlen kann. Die Hände ein bisschen drecken mit kaltem Wasser und gut ist.
Und wie ist das mit der Arbeitsmontur bei diesen Temperaturen?
Das T-Shirt darf ich schon abziehen, aber ich muss einfach nur ein Leuchtschild anlegen. Kurzhose darf man Gott sei Dank auch mal anbehalten.
Im letzten Hitzesommer mussten die Arbeiter noch lange Hosen tragen. Vorschrift. Drüben beim Lastwagen sagt Lücku, der Chauffeur, zur Temperatur hinter dem Steuer.
Je nachdem, wie warm die Klimaanlage hallo auf. Jetzt momentan also auf 16 Grad, aber die Ausstieg ist auch ein bisschen blöd.
Die Hitze, wie ein Schlag ins Gesicht. Henu, sagt Lücku, das Wetter findet nun mal draußen statt.
Das ist absolut so. Wir genießen es ja. Wir sind lange genug wieder am Klagen, wenn es kalt ist und regnet. Oder?
Derweil wird auf dem Bundesplatz beim Wasserspiel Pause gemacht. Das Grossi, die Mutter, Jerome und Valerie sitzen am Boden. Zu heiß?
Ist nicht so schlimm. Nein, noch nicht. Es ist ja Schatten von hinten.
Der lange Schatten der Kantonalbank.
Die Reportage von Inlandredaktor Peter Maurer. Sind etwas zu früh heute, 2:01, zeigt der Blick auf die Uhr. Annemarie Huber-Hotz war Bundeskanzlerin und jetzt 8 Jahre lang Präsidentin des Schweizerischen Roten Kreuzes. Warum die Zeit beim Schweizerischen Roten Kreuz prägender war als die Jahre in Bundesbären, sagt sie uns gleich im Tagesgespräch im 1. und 4. nach den Mittagsschlagzeilen. Julia Villino.
Die Pilatus-Flugzeugwerke dürfen in Saudi-Arabien und in den Vereinigten Arabischen Emiraten keine Unterstützungsdienstleistungen mehr erbringen. Das hat das Außendepartement EDA entschieden. Die Aktivitäten von Pilatus in diesen Ländern würden den außenpolitischen Zielen des Bundes widersprechen. Zudem hat das EDA eine Anzeige gegen die Flugzeugwerke eingereicht, wegen möglicher Verletzung der Meldepflicht. Ärztinnen und Ärzte sollen zu medizinischen Zwecken direkt Cannabis verschreiben dürfen. Der Bundesrat schlägt vor, dass das Betäubungsmittelgesetz angepasst wird. Heute muss das Bundesamt für Gesundheit in jedem einzelnen Fall eine Ausnahmebewilligung erteilen. Im Fall des getöteten Regierungspräsidenten von Kassel, Walter Lübcke, hat der Tatverdächtige ein Geständnis abgelegt. Das bestätigte der deutsche Innenminister Horst Seehofer. Der Tatverdächtige habe erklärt, er habe alleine gehandelt.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.